ARD. Union und SPD wollen das Grundgesetz ändern, um sich finanziellen Spielraum zu verschaffen. Am Donnerstag ist der Bundestag noch einmal in seiner alten Besetzung zusammengekommen und hat über das milliardenschwere Finanzpaket diskutiert. Friedrich Merz warb um Zustimmung, konnte die Grünen aber nicht überzeugen. Die sind am Donnerstag noch bei ihrem Nein geblieben. Aber die ganze Nacht wurde gesprochen. Es hat Gespräche gegeben von Union, SPD und Grünen. Hier ist Berlin Code, euer Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Mein Name ist Linda Zervakis. Es gibt also einiges zu besprechen und das tue ich in dieser Woche mit Iris Seyram und Georg Schwarte, beide Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, danke, dass wir dabei sind.
Iris, was hast du gehört? Was ist da passiert über Nacht?
Linda, es ist aktuell so viel im Fluss, dass wir hier kurz klarstellen müssen, dass wir exakt um 14 Uhr sprechen. Also wir haben schon am Morgen gehört, dass die Parteispitzen die ganze Nacht, soll sogar bis um 5 Uhr morgens gegangen sein, verhandelt haben. Und bereits am Vormittag konnten wir ein bisschen weißen Rauch über dem Regierungsviertel sehen. Und dann gab es auch mittags die Bestätigung Habemus Einigung. Die Grünen haben sich ganz schön durchgesetzt, kann man sagen. Die haben wirklich geschafft, dass nur zusätzliche Investitionen mit dem Sondervermögen für die Infrastruktur ausgegeben werden. Und aus diesem Sondervermögen sollen nicht nur die von Friedrich Merz angebotenen 50 Milliarden Euro für Klimaprojekte fließen, sondern 100. Naja, und jetzt besteht natürlich die große Herausforderung, dass die Parteispitzen das noch ihren Fraktionen, also den Abgeordneten, erklären.
Ja, das ist das große Problem jetzt für Friedrich Merz, vor allen Dingen in seiner Fraktion. Er muss den Laden jetzt zusammenhalten und denen erklären, warum so viel Geld noch zusätzlich rausgereicht wird. Nur mal nochmal, damit man es gehört hat, nochmal 50 Milliarden möglicherweise drauf, 100 Milliarden für den Klimaschutz. Da wird mancher in der Union sagen, was ist das denn? Ist das der Preis für schlechte Verhandlungsführung? Ist das der Preis für einen Friedrich Merz, der das wirklich verbockt hat, mit den Grünen einen vernünftigen Ton anzuschlagen? Dazu eben noch das maximal das Wort zusätzlich. Das war den Grünen unglaublich wichtig. Das ist eine fette, dicke Kröte, die vor allen Dingen die Unionsleute schlucken müssen. Die SPD kann damit vermutlich besser leben.
Ja, Friedrich Merz hat das Ganze nach der Fraktionssitzung so verkauft.
Es ist die klare Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner, an die Feinde unserer Freiheit. Wir sind verteidigungsfähig und wir sind auch jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Deutschland ist zurück.
Ja, also so Friedrich Merz. Und wir reden heute noch nicht über die Rückzahlung und auch nicht darüber, was dieser ganze doch echt extrem beschleunigte Prozess, der gestern im Bundestag gestartet ist, was das Ganze demokratiepolitisch bedeutet. Aber man kann sagen, vor 24 Stunden sah die Welt noch ganz anders aus als heute.
Das war ja am Donnerstag schon eine besondere Sitzung. Da trifft sich die, so kann man sagen, alte Mannschaft, also der alte Bundestag, mit Abgeordneten, die ab Ende März gar nicht mehr dabei sind. Und die sollen da also wichtige Entscheidungen treffen über Milliardenschulden. Iris, du hast für die ARD die Sondersitzung kommentiert, warst im Bundestag. Wie war das?
Das hatte irgendwie wieder so ein bisschen was, also wir waren alle total irritiert, wir wussten nicht, wer redet jetzt zuerst, in welcher Funktion ist jetzt nochmal die CDU, CSU, sind die jetzt noch Opposition, sind die schon auf der Regierungsseite, also es war irgendwie, wir hatten alle so ein bisschen Schwierigkeiten, uns einzugrooven, was uns da überhaupt zu erwarten hat. Und stimmungstechnisch fand ich total auffällig, also wenn man da so auf die Regierungsbank geguckt hat, da sitzt ja immer noch die alte Ampelregierung, da hattest du den Robert Habeck, noch Wirtschaftsminister, und der kam echt aus dem Grinsen nicht raus. Ne? Also der hat da wirklich gesessen, total, und schien es so richtig genossen zu haben, wie auf einmal seine Art, seine Politik, seine Vorschläge, zugegebenermaßen ein bisschen spät, aber immerhin irgendwie doch gewertschätzt wurden von einem wie Friedrich Merz.
Ja, und es hatte doch wahrscheinlich auch so ein bisschen was von Klassentreffen, oder? Also es ist doch irgendwie total bizarr, dass wir gerade die Wahl hatten und jetzt sitzt da irgendwie diese alte Mannschaft noch.
Ja, das waren so ein paar Wiedergänger, wie Christian Lindner abgewählt beispielsweise. Der saß dann da in der ersten Reihe, der dann nachher sich ja auch an seinen Freund, die haben ein gutes Verhältnis gehabt eigentlich, Friedrich Merz und er in
die
seiner
Rede. Die haben sich
Rede,
die Hand gegeben.
Die haben sich die Hand gegeben, ja klar, aber nachher nicht mehr, nach der Rede von Christian Lindner. Da hat nämlich Christian Lindner sich an Friedrich Merz gewandt und gesagt, wer sind Sie und was haben Sie mit Friedrich Merz gemacht? Und hat Friedrich Merz selber angesprochen, weil er ihn einfach nicht wiedererkannt hat aufgrund seiner Positionen. Aber das war schon echt eine bizarre Sitzung da gestern. Das ist im Grunde ein Parlament, das Geschichte ist, das aber Geschichte schreiben soll. Mit wahnsinnig großen Beschlüssen. Da wird das Grundgesetz dreimal geändert und das Ganze ein paar Tage bevor der neue Bundestag zusammentritt. Da gab es Fragen, da gab es natürlich auch Empörung. Also es war ganz schön was los gestern.
Jetzt wollen wir noch einmal kurz zusammenfassen für alle, die denken, warte nochmal, um was ging es eigentlich? Also, Kernpunkt der Pläne von Union und SPD ist zum einen ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, um beispielsweise in die marode Infrastruktur Deutschlands zu investieren. Und außerdem wollen Union und SPD die Schuldenbremse lockern, um die Ausgaben für die Verteidigung deutlich anheben zu können. Dafür müsste aber das Grundgesetz geändert werden und dafür bräuchten sie eine Zweidrittelmehrheit. Diese könnte im neuen Parlament schwer zu erreichen sein, weil Linke und AfD dann eine Sperrminorität haben. Das heißt, beide Parteien haben im neuen Bundestag zusammen mehr als ein Drittel der Sitze. Und damit können sie das Vorhaben verhindern. Deshalb wollen Union und SPD ihren Vorschlag noch durchbringen, bevor der neue Bundestag zusammentritt. Und für die nötige Zweidrittelmehrheit ist Schwarz-Rot allerdings auf die Grünen angewiesen. So, und wenn man so auf die Grünen angewiesen ist, dann wäre es ja eine sinnvolle Strategie von Union und SPD, diese Partei zu umgarnen. Also deswegen, was haben die gemacht? Geschenke und Blumen haben wahrscheinlich nicht ausgereicht.
Nee, die haben nicht ausgereicht, obwohl wir gestern einen Friedrich Merz gesehen haben, der mit einem virtuellen Blumenstrauß da am Rednerpult stand, der mit dicken Geldgutscheinen gewedelt hat, der den Grünen sehr entgegenkommen wollte, indem er sagte, ihr wollt mehr Klimaschutz, guckt mal hier, wir geben jetzt bis zu 50 Milliarden von diesem Sondervermögen, von den 500 Milliarden, die wir da geplant haben, für den Klimaschutz noch oben drauf. Und dann brach aber schon wieder dieser alte Friedrich Merz durch.
Ich frage mal die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grüne, was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr als das, was wir Ihnen jetzt in den Gesprächen der letzten Tage vorgeschlagen haben? Was wollen Sie noch mehr?
Da gab es in der Tat übrigens großes Hallo im Bundestag und einer hat wohl auch reingerufen, was wir wollen einen integren Kanzler. Und das saß dann schon bei diesem Friedrich Merz.
Ja, weil wir springen mal zurück auf Anfang der Woche. Da war ja plötzlich auch die Rede von einer Mailbox-Nachricht von Friedrich Merz an die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann. Da können wir auch gerne einmal reinhören.
Ich zweifle einfach am Verhandlungsgeschick mancher Kollegen. Ich frage mich das wirklich. Ich führe seit Tagen Gespräche mit Katharina Dröge, Lars Klingbeil und Ihnen, Herr Merz. Und Herrn Dobrindt. Aber Angebote an unzureichende Gesetzentwürfe macht man weder über die Mailbox noch im Plenum, wenn man will, dass sie Erfolg haben.
Also wie kam sowas an und ist das so geschickt, über Mailbox mit jemandem zu reden, wenn man eigentlich die Stimmen braucht?
Ja, da sind wir bei der Abteilung Stilfragen und da hat Friedrich Merz offenbar ein handfestes Problem. Entweder hat er unterschätzt, wie man mit einer anderen Partei, die man braucht, umgehen muss oder er hat es schlicht nicht auf dem Zettel gehabt. Jedenfalls ist das wieder die Abteilung Tollpatschigkeit Friedrich Merz. Unmittelbar nach dem Ergebnis der Sondierung mit der SPD bei den Grünen anzurufen, da niemanden zu erreichen. Allein das ist schon merkwürdig genug, dass man nicht Handynummern hat, um irgendjemanden an die Strippe zu kriegen und dann auf die Mailbox ein Verhandlungsangebot zu hinterlassen. Das ist ein Stil, den auch die Grünen absolut nicht gutiert haben.
Ich muss auch noch sagen, dass das ist ja auch kein Einzelfall. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das auf einmal irgendwie auffällt oder dass das irgendwie eine Besonderheit auch nur zwischen dem Verhältnis von Friedrich Merz und den Grünen ist, sondern das ist irgendwie so eine, dieser ganze Kommunikationsstil von Friedrich Merz. Also ich vergleiche das immer mit so einer Halb-Mensch-Halb-Pferd-Strategie. Also der ist auf der einen Seite, tritt der sehr weise auf, sehr staatstragend. Und auf der anderen Seite wirkt er aber dann mitunter wieder so unkontrolliert und fast schon kopflos. Also wenn man jetzt mal guckt, was es schon gegeben hat, die Androhung der Richtlinienkompetenz, das Thema Brandmauer und Zusammenarbeit mit der AfD und wo er dann oft so 180-Grad-Wenden gemacht hat oder machen musste. Und aber auch bei solchen Sachen, wo überhaupt gar keine Notwendigkeit besteht, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Also zum Beispiel der Haftbefehl gegen Netanyahu, dass er sich dann hinstellt, also vom Internationalen Strafgerichtshof und sich hinstellt und sagt, nein, den vollziehen wir auf gar keinen Fall. Also das sind so Sachen, wo man sich einfach nur wundert, Wer berät ihn da in dieser Situation?
Dieser Friedrich Merz hat nicht einen Tag Regierungsverantwortung in seinem Leben. Der war kein Bürgermeister, kein Landrat, der hat nicht irgendwo mal Verantwortung gehabt in einer Regierung, in irgendeiner Administration. Und das rächt sich jetzt gerade bitter auf den Reichstagsfluren. Da hört man tatsächlich nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand, der kann es nicht. Gerade auch die Art und Weise, wie er jetzt Sondierungsgespräche geführt hat, wie er komplett vergessen hat, dass er diese Grünen für sein wunderbares Milliardenpaket ja braucht. Die Grünen, die er davor im Wahlkampf beschimpft hat, die er von Markus Söder beschimpfen hat lassen, auch selbst nach der Bundestagswahl noch, wie er das hat laufen lassen, sehenden Auges, da sagen viele, dieser Friedrich Merz kann es nicht.
Große Verwunderung auf allen Seiten und auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, ist auch mehr als verwundert über diesen Stil.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen, sondern weil wir nur über das entscheiden werden, was im Grundgesetz steht an der Stelle. Wir prüfen den Gesetzestext an jeder Stelle.
Aber hätte Friedrich Merz nicht schon viel eher mit den Grünen mal sprechen müssen?
Ja, klar.
Das ist das, was erfahrene Verhandler, Sondierer und erfahrene Leute, die Regierungsverhandlungen und Koalitionsverhandlungen geführt haben, gesagt haben. Er hätte sprechen müssen, nicht nur mit den Grünen, auch mit der FDP. Und wir sollten vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir erleben gerade Grüne, die tief verletzt sind. Es hat wirklich tiefe Verwundungen gegeben im Bundestagswahlkampf. Nur die Erinnerung nochmal an Markus Söder, seine fast pathologische Manie, sich an Robert Habeck abzuarbeiten. Was hat er diesen Wirtschaftsminister beschimpft als inkompetent, als der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten? Keine Ahnung von Haushalt, keine Ahnung von Geld, keine Ahnung von Wirtschaft. Ein Robert Habeck, der genau das, was Friedrich Merz jetzt machen möchte, immer gefordert hat. Wir haben einen Friedrich Merz erlebt, der am letzten Tag vor der Bundestagswahl von linken und grünen Spinnern gesprochen hat. Das hat den Grünen sehr, sehr wehgetan. Das hat Spuren hinterlassen. Und jetzt erleben wir, dass ein Friedrich Merz und auch die Union an eine grüne Partei appelliert, jetzt doch bitte staatspolitische Verantwortung zu übernehmen und nicht beleidigt in der Ecke zu stehen.
Aber Georg, das ist unfair, weil das ist bedient so eine emotionale Ebene, als würde es jetzt wirklich nur um diese Befindlichkeit gehen. Und man drängt die Grünen in so eine Ecke. Entweder stimmt ihr diesem Gesamtpaket mit oder ihr seid halt leider echt irgendwie emotional. Ihr habt eure Feelings nicht im Griff. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung, weil...
Absolut, das sag ich. Ne? Ich finde es absolut nicht in Ordnung, dieses Framing ausgerechnet den Grünen zu unterstellen. Mhm. Sie hätten keine staatspolitische Verantwortung, die sie immer wahrgenommen haben. Und immer
auch
darauf
schon vor der Wahl.
Und auch vor der Wahl. Und das ist der Hintergrund, warum jetzt gerade diese Haltung so ist, wie sie ist. Warum sie so tief verletzt sind. Warum es gestern so viele Zwischenrufe gab, auch im Bundestag. Warum die Grünen wirklich auf Zinne waren. Und dann eben noch diese Art und Weise der Verhandlungsführung von Friedrich Merz, der tollpatschig wie ein Elefant im Porzellanladen, Stichwort Mailbox, Stichwort Live-Angebote im Plenum zum ersten Mal unterbreitet, dass da Grüne sagen, also Leute, so geht man nicht mit uns und so geht man auch nicht mit anderen Demokraten um.
So, das Ganze ist ja, findet ja auch statt, also dieses Milliardenpaket, das Sondervermögen bzw. diese Sonderschulden will man ja machen, um auch die Ukraine zu unterstützen und um verteidigungsfähig zu sein. Denn auf die USA kann man sich als Partner nicht mehr verlassen. Das ist spätestens nach dem Eklat im Weißen Haus zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky klar geworden. Und jetzt ist die Frage, wie schaut man aus der Ukraine da drauf, also auf Debatten über Milliardenpakete für Verteidigung? Und das habe ich Rebecca Barth gefragt. Sie arbeitet in Kiew als Ukraine-Korrespondentin für die ARD.
Für die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer liegt der Fokus gerade natürlich auf den USA. Aber die Liebhaber, die gehen dann schon sehr tief rein in die Materie. Die Ukrainska Pravda beispielsweise erklärt in einem sehr ausführlichen Artikel die Schuldenbremse und eben aktuelle politische Entwicklungen und Diskussionen darüber. Da ist dann die Rede von revolutionären Veränderungen in Deutschland, von einem auffälligen Wandel, und die Schuldenbremse wird in dem Artikel als Zwangsjacke bezeichnet. Die Kollegen von der Ukrainska Pravda schreiben, Deutschland wisse, dass es in Europa am stärksten von der Abkehr der Trump-Administration betroffen sei. Viele Menschen in der Ukraine sehen Deutschland sehr positiv. Das war selbst so, als die politischen Beziehungen eher schwierig waren und man sich über Panzerlieferungen gestritten hat. Viele Menschen haben aber einen persönlichen Bezug zu Deutschland, weil beispielsweise Verwandte dorthin geflohen sind. Die Dankbarkeit bei den Menschen hier ist sehr groß und gleichzeitig ist die Unterstützung aus Deutschland auch immer stetig. Man ist zwar kein lauter, aber dafür eben ein zuverlässiger Partner und das nehmen die Menschen hier durchaus wahr.
Das ist ja immerhin schon mal was, dass das so gut ankommt, wäre ja auch fatal, wenn nicht. Vielen Dank, Rebecca Barth nach Kiew. Jetzt nur noch mal vom Zeitplan her. Iris, du hast das gesagt, am Dienstag. 18. März, das ist am Dienstag, genau, da soll über das Milliardenpaket abgestimmt werden und viel mehr Zeit ist dann ja auch nicht, denn am 25. März tritt der neue Bundestag zusammen. Und jetzt ist ja noch eine Sache total skurril, denn nach der Sondersitzung im Bundestag am Donnerstag sind ja die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD weitergegangen. Und ist das nicht total strange? Also wenn noch nicht klar ist, ob das Fundament deiner Gespräche überhaupt bewilligt wird, dass du dann Koalitionsverhandlungen führst.
Das war auf jeden Fall strange, weil man eigentlich ja überhaupt nicht wusste, was von dem, was ja Grundlage für die nächste Koalition sein soll, was kann man davon überhaupt finanzieren? Da standen ja oder stehen ja immer noch sehr viele Sachen drin, wie eine Mütterrente, Agrardiesel, Pendlerpauschale. Das sind alles Dinge, die viel, viel Geld kosten. Und man wird sich jetzt auf jeden Fall auch nochmal darüber beugen müssen, weil klar ist, dass diese zusätzlichen 100 Milliarden Euro, die für Klimaausgaben jetzt eingepreist werden beim Sondervermögen Infrastruktur, das muss ja jetzt auch wieder irgendwo rausgeschnitten werden. Also das wird so alles nicht so richtig funktionieren. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Anspannung echt groß ist, vor allen Dingen, weil die sich so interessante Verhaltensregeln gegeben haben, oder Georg?
Ja, da waren sie ausnahmsweise sehr detailliert. Das ist schon komisch, wenn man sieht, wie die Verhandlungsführung bisher war. Bei wirklich wichtigen Dingen hat man offenbar alles laufen lassen. Aber wenn wir jetzt auf die Koalitionsverhandlungen gucken, da hat man bis ins Kleinste alles regeln wollen. Keine Selfies. Wir erinnern uns damals bei der Ampel, da gab es das wunderbare Selfie. Keine Selfies also aus den Arbeitskreisen. 256 Verhandler sitzen da in 16 Arbeitsgruppen zusammen. Sie haben geregelt, wie das Catering zu funktionieren hat. Sie haben geregelt, wenn sie was zu Papier bringen, in welcher Schriftgröße das zu passieren hat. Kalibri, Schriftgröße 11, also alles bis ins Kleinste wurde da vereinbart. Sie haben geregelt, dass es keine Statements geben soll, zwischendurch keine Äußerungen vor Mikrofonen.
Was ja noch richtig gut geklappt hat, ne?
Was richtig gut geklappt hat. Markus Söder, wer sonst, hat schon gleich zu Anfang dagegen verstoßen. Der lässt sich sowas auch nicht vorschreiben. Also da war man relativ in Anführungszeichen kleinkariert bei den Rahmenbedingungen für diese Koalitionsverhandlungen, die jetzt übrigens wirklich echte Verhandlungen werden wollen. Die Atmosphäre dürfte eine andere sein als jetzt vor dieser Einigung, denn die Union hat Kröten schlucken müssen und das wird die Stimmung bei den Unionsabgeordneten und den Unionsverhandlern nicht eben besser gemacht haben, denn die werden jetzt sagen, wir brauchen was, Friedrich Merz, wir müssen jetzt unsere Punkte durchkriegen. Das wird die Verhandlungen erschweren, das wird den Zeitplan möglicherweise auch mal durcheinander wirbeln. Die haben sich ja bummelig Zeit gegeben, 5 bis 6 Wochen vor Ostern wollte man fertig sein, in der Woche nach Ostern wollte dieser Friedrich Merz sich dann zum Kanzler wählen lassen. Ob das alles noch haltbar ist unter diesen Bedingungen, ganz die Frage. Denn unabhängig jetzt mal von der Zweidrittelmehrheit, so sie denn kommt am Dienstag, im Moment sieht es danach aus, unabhängig von all diesen Fragen, gibt es natürlich noch bei den normalen Koalitionsgesprächen, Stichwort Sondierungspapier, noch ganz viele Baustellen, über die sie noch gar nicht geredet haben. Was wird denn eigentlich aus der Erbschaftssteuer? Wie will man denn einsparen? Was wird mit Taurus? Wir erinnern uns, Friedrich Merz, der damals noch Oppositionsführer, der wieder und wieder sagte, wir müssen Taurus liefern an die Ukraine. Und da sind wir dann schon bei der Ukraine, denn die haben sich dieses Schauspiel jetzt in der Ukraine tatsächlich angeguckt und haben wahrscheinlich auch intern mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, jetzt hängen wir tatsächlich an der Gnade bei diesen Koalitionsverhandlungen ab, ob wir weiterhin Geld bekommen oder nicht.
Ja, aber fairerweise, Georg, muss man, finde ich, hier auch nochmal einordnen, dass mit Sicherheit nicht die Frage unserer Schuldenbremse darüber entscheidet, wie die Ukraine aus diesem schrecklichen Angriffskrieg rauskommen wird. Also ich glaube, da muss man die Kirche auch im Dorf lassen.
Yeah. Ja, aber die Kirche ist schon längst nicht mehr im Dorf, muss ich da mal widersprechen, denn tatsächlich müssen wir das große Bild uns angucken. Verteidigungsfähigkeit von Europa. Was geben die einzelnen Staaten aus für die Verteidigung? Da hat die Stunde geschlagen, spätestens mit Donald Trump im Weißen Haus. Da wissen alle, jetzt muss geliefert werden. Und deshalb war es auch so wichtig, dass das Geld für die Verteidigung fließt, dass jetzt die Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben gelockert werden. Deswegen ist das keine Kleinigkeit gewesen für diesen Friedrich Merz. Der hat gestern noch sehr großspurig gesagt, bei seinen ersten Treffen in Brüssel hätten sie alle gesagt, Germany is back. Das war jetzt in den letzten Stunden mit einem riesigen Fragezeichen versehen, ob Germany wirklich back ist, wenn das alles in die Hose gegangen wäre. Jetzt sieht es so aus, als würde das Dienstag funktionieren und als würde Deutschland tatsächlich jetzt deutlich, deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben. Und da haben wir unter anderem einen nächsten Termin, das ist der NATO-Gipfel im Juni in den Niederlanden. Da wird dann Deutschland, wenn es denn schon der Kanzler Friedrich Merz ist, auftreten können, wenn das alles so kommt und sagen, seht mal her, wir gehen voran. Unlimited Ausgaben für die Verteidigung. So ist es, so muss man es ja formulieren. Ja, aber
erlaub mir da bitte nochmal eine Gegenrede, lieber Georg, weil das ist auch nicht wirklich neu gewesen, dass die Ausgaben für die Verteidigung im Rahmen unserer Zusagen, die wir im Bündnis NATO gemacht haben, dass die nicht bei den 2%, die ja da stehen, für die Verteidigungsausgaben von unserer Wirtschaftsleistung, das ist etwas, was wirklich schon lange diskutiert wird, dass wir da eigentlich höher gehen müssen. Deswegen kann ich da nicht komplett mitgehen, dass man sagt, davon hat jetzt diese Diskussion abgehangen, weil das ist etwas, was wir schon viel, viel länger hätten tun können. Und da muss man sagen, ja, es stimmt, pacta sunt servanda, wenn man etwas vertraglich zusichert, muss man sich daran halten. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir auch noch gar nicht so richtig wissen, wie hoch sollen denn die Kosten steigen. Wir sind jetzt noch bei 2%, das wird höher gehen, das ist klar. Aber eben so zu tun, als wäre das jetzt eine Entscheidung, die wir in dieser einen Woche treffen müssen, weil ansonsten alles irgendwie kaputt geht. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein schwieriges Signal für die Leute da draußen, die das Gefühl bekommen, der Krieg steht vor der Tür. Und da muss ich sagen, müssen wir auch ein Stück weit redlich bleiben, um was es hier tatsächlich geht.
Na, ich finde schon, Eile war geboten, vor allen Dingen im Bereich Verteidigung. Da gehe ich mit, wenn wir uns angucken, was für ein Hickhack es gegeben hat. 2%, 3,5%, 3%. Dieser kleinliche Streit, der hat das alles überlagert. Und tatsächlich, das ist jetzt mal ein Signal an Europa, ein dringend notwendiges Signal aus Europa. Geht übrigens gleich weiter am Dienstag, nämlich kommt ja der französische Präsident Macron hier ins Kanzleramt. Der wird sich dann von Olaf Scholz nochmal sagen lassen, was man in Zukunft zu tun gedenkt. Aber der wird in erster Linie sich mit dem dann möglicherweise kommenden Kanzler Friedrich Merz zusammensetzen und mit ihm besprechen, was Deutschland jetzt möglicherweise in diesem Sicherheitspakt Europa zu leisten bereit ist.
Oh Mann, es bleibt echt krass spannend, wa?
Die Zeiten sind verrückt, jeden Tag was anderes, aber damit müssen wir im Augenblick und auch die nächsten Tage und Wochen vermutlich umgehen.
Okay. Ja, das ist doch ein schöner Rausschmeißer aus dieser Folge. Nein, also man merkt einfach jede Woche wieder, in was für brisanten Zeiten wir stecken. Und es bleibt irgendwie jeden Tag aufs Neue spannend. Von daher danke ich euch für euren Support und eure Einschätzungen, Iris Seiram und Georg Schwarte. Vielen Dank.
Danke euch fürs Zuhören.
Sehr gern.
Und wenn ihr gleich weiterhören wollt, dann empfehle ich euch diesmal den Y-Kollektiv-Podcast. Den gibt es alle 2 Wochen freitags und es sind persönlich erzählte Geschichten nah dran zwischen Politik und Clubkultur, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Kurz, die Reporterinnen und Reporter stellen sich gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Den Y-Kollektiv-Podcast findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link, den gibt es bei uns in den Shownotes. So, wenn ihr Berlin-Code gut findet, dann denkt dran, uns zu abonnieren und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, die euch schon immer interessiert haben, dann gerne her damit. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an berlincode@ard.de oder ihr schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffe ich aufs nächste Mal.